Der Testosteronmangel ist in der Praxis gerade mit älteren Patienten ein häufiges Symptom. Ein Symptom, was den Patienten Lebensqualität nimmt, was wir gut behandeln können. Und dann ist die Testosterontherapie ein sehr wichtiges und auch sehr erfreuliches Tool in der Hausarztmedizin.
Herzlich willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Bizarre Healthcare Germany. Testosteron. Wenn es um Männergesundheit geht, spielt dieses Hormon eine enorme Rolle. Es ist das bekannteste und wichtigste männliche Sexualhormon, doch es bewirkt nicht nur die Ausbildung der Sexualorgane und Sexualfunktionen, sondern es beeinflusst viele wichtige Stoffwechselprozesse im Körper. Ist der Testosteronhaushalt gestört, weil ein Mangel vorliegt, kann sich dieser entsprechend negativ auswirken. Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Depressionen, all das können Folgeerscheinungen eines Testosteronmangels sein. Symptome also, die sich auch auf andere Ursachen zurückführen lassen könnten. In der Hausarztpraxis fällt ein Testosteronmangel daher mitunter durchs Raster. Denn das allgemein bekannteste Symptom eines Testosteronmangels, die erektile Dysfunktion, tritt meist erst dann auf, wenn der Mangel bereits weit fortgeschritten ist. Der hypogonadale Mann, also der Patient mit einem Testosteronmangel, der steht in dieser Podcast-Folge im Mittelpunkt. Denn die gute Nachricht ist, mit einer Testosterontherapie, die auch gut von Hausärztinnen und Hausärzten verschrieben werden kann, lässt sich der Teufelskreis aus Testosteronmangel und seinen möglichen Folgeerscheinungen durchbrechen. Was dabei zu beachten ist und wie der hypogonadale Mann in der Hausarztpraxis identifiziert werden kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Jörg Sandmann. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Urologie und praktiziert in der Praxis am Dreilingsberg in Travemünde. Herzlich willkommen, Dr. Sandmann.
Guten Tag.
Herr Sandmann, lassen Sie uns zu Beginn eine ganz grundsätzliche Frage klären. Was versteht man unter Testosteronmangel beim Mann bzw. einem männlichen Hypogonadismus? Haben wir es hier mit einer Modeerscheinung zu tun?
Nein, wir haben es ganz klar nicht mit einer Modeerscheinung zu tun. Und das ist ja auch immer das Problem am Testosteron, dass es immer sofort in diese Ecke gerückt wird. Der Testosteronmangel ist ein wichtiges Krankheitsbild, was wir vergleichen können mit der Schilddrüsenunterfunktion, die ähnlich wirkt, aber einen viel, viel besseren Stand hat. Es gibt verschiedene Arten, warum man einen Testosteronmangel haben kann. Das sind Störungen am Hoden, das sind Störungen in der Gehirnachse. Aber was heutzutage noch viel wichtiger ist, ist der funktionelle Testosteronmangel, der hauptsächlich durch Lebensstilprobleme und andere Erkrankungen verursacht wird. Es ist eine Erkrankung, die mit dem Alter natürlich zunimmt, beziehungsweise wenn man 1,80 groß ist und 120 Kilo wiegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man deshalb einen Testosteronmangel hat, natürlich höher, als wenn man sehr schlank ist. Und der Testosteronmangel ist häufig auch vergesellschaftet mit bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel mit dem Diabetes mellitus Typ 2, wo wir bei einem Drittel der Patienten einen Testosteronmangel finden. Gerade bei Patienten, die Diabetiker sind oder Übergewicht haben, die an einem metabolischen Syndrom leiden, haben wir schon einen Testosteronmangel, denken aber häufig nicht dran und wissen nicht, wie wir das identifizieren können, um es dann auch behandeln zu können. Und das ist eigentlich das allergrößte Problem, die Wissenslücke zum Testosteronmangel.
Wie kann man denn so einen Testosteronmangel eigentlich diagnostizieren?
Wir müssen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite hat der Patient Symptome, die sind aber häufig sehr unspezifisch. Die hat er unter Umständen auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei einer Anämie, bei einer Schilddrüsenunterfunktion und bei einer Depression. Aber die können wir abfragen, die kann man abklären. Das ist die eine Schiene. Die zweite und besonders für den Hausarzt wichtige Schiene sind die Laborwerte. Wir müssen zweimal einen Testosteronmangel nachweisen. Erst dann ist die Diagnose gesichert und erst dann können wir auch mit einer Therapie beginnen. Haben wir diese Laborwerte nicht, ist man auf sehr dünnem Eis unterwegs. Beim Testosteron muss man aber bedenken, dass es das Gesamttestosteron gibt, das heißt die Gesamtzahl des Testosterons, was wir messen können. Davon sind aber 98% gebunden an Eiweiß, sodass die gar nicht aktiv sind. Das heißt, wir brauchen auch ein freies Testosteron noch und wir müssen eben dieses Eiweiß, das sogenannte sexualhormonbindende Globulin, messen, um dann auch zu wissen, hat der Patient einen Testosteronmangel. Es gibt hier Normwerte, die festgelegt worden sind von den Fachgesellschaften, von den europäischen Fachgesellschaften und von den amerikanischen Fachgesellschaften. Und man muss da sehr auf sein Labor achten, denn es gibt auch Labore, die einfach diese Referenzwerte, ab wann ein Patient als negativ gilt, falsch festgelegt haben. Und das sind zum Beispiel beim Gesamttestosteron 12 Nanomol pro Liter und beim freien Testosteron 220 Picomol pro Liter. Diese Messung macht man nach Definition morgens. Das heißt, wir brauchen 2 Messungen, die diese Werte unterschreiben. Und man braucht, um wirklich eine Diagnose feststellen zu können, das Gesamttestosteron und das freie Testosteron, was eben aus dem Anteil des SHBG dann berechnet wird. Wenn die Diagnose bestätigt worden ist, dann muss man das dann eben kodieren als männlicher Hypogonadismus oder Testosteronmangel, das ist die gleiche Ziffer. Dann braucht man diesen standardisierten Fragebogen, den man dann ausgefüllt haben muss. Und dann kann man sich Gedanken machen über die Therapie.
Jetzt habe ich ja eingangs bereits erwähnt, dass die Symptome eines Testosteronmangels vielschichtig und sehr diffus sein können, oft auch fehlinterpretiert werden können. Worauf sollte man dann in der Hausarztpraxis achten?
Man muss auf die klinischen Symptome achten und man muss ein bisschen feinfühlig sein. Jeder, wenn Sie jetzt fragen, einen Hausarzt fragen, wie merkst du einen Testosteronmangel, dann wird er Ihnen sagen, naja, erektile Dysfunktion. Dann gucke ich mal. Die erektile Dysfunktion, die kommt aber eigentlich ganz, ganz spät. Da hat der Patient schon einen riesengroßen Mangel an Testosteron. Viel, viel häufiger sind klinische Symptome, sind zum Beispiel auch Symptome, wie sie bei einer Depression auftreten. Das hat aber nicht jeder Patient mit einem Testosteronmangel, aber einige haben das. Ja, und genauso, wenn Sie jetzt sagen, ich achte immer darauf, wenn ich ein reduziertes Hodenvolumen habe, dann werden Sie auch nicht viele Patienten finden, sondern das ist wie bei der Schilddrüsenunterfunktion, das springt Ihnen auch nicht ins Auge, sondern der Patient ist häufig adynam, hat Schwierigkeiten, Muskelmasse aufzubauen, hat Schwierigkeiten, Fett abzubauen, hat Schwierigkeiten, sich zu motivieren, hat manchmal auch sehr starke depressive Symptome, kann auch eine Anämie haben und die Gesamtmasse macht es dann, oder aber Sie haben eben gewisse Erkrankungen noch dabei, die Sie da schon hinbringen. Der Diabetiker, wie gesagt, ist ein Patient, bei dem wir darauf achten müssen. Der adipöse Patient, bei dem müssen wir darauf achten, weil die Leber einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die kann sich nicht auch noch darum kümmern, die Vorstufen für das Testosteron zu bauen. Und deshalb hat der Patient diesen funktionellen Mangel. Wenn der Patient sagt, Mensch, ich bin auch so antriebslos und habe auch gar keine sexuelle Lust, dann ist das ein Hinweis, starke Müdigkeit und auch wenn man sagt, man kann nicht so gut denken. Aber es ist, wie gesagt, es sind ganz, ganz viele kleine Bausteine, die dann dazu führen, dass wir sagen, Mensch, da sollte ich dran denken. Und es ist ähnlich wie bei der Schilddrüsenunterfunktion.
Nun, angenommen, es ist also ein Testosteronmangel tatsächlich festgestellt worden, der hinter diesen Symptomen steckt, auch durch Laboranalysen. Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es denn nun?
Es gibt grundsätzlich 2 Arten. Das ist einmal die Injektion von Testosteron. Da ist eigentlich das gängige Mittel heutzutage die Injektion von 3-Monats-Präparaten, die dann sicher intramuskulär gespritzt werden. Und dann ist der Standardmodus alle 3 Monate. Das kann mal variieren. Das liegt daran, was der Patient sonst so macht, wie er Testosteron verarbeitet. Das kann man aber sehr gut einstellen. Und es gibt ein Gel. Das Gel ist eine sehr elegante Methode, weil sie das leicht auftragen können, es leicht einzieht. Auch das können Sie, Sie können es gut dosieren. Und diese beiden Methoden sind verschreibungspflichtig oder verschreibungsfähig und werden auch von den Krankenkassen dann erstattet. Wobei die Krankenkassen, gerade die privaten Krankenkassen, sie immer oder Sie grundsätzlich danach fragen, ob das denn gerechtfertigt ist, weil natürlich der Sachbearbeiter sofort denkt, ui, hier machen wir irgendwelche Lifestyle-Medizin. Aber da wir das dann ja begründen können und den Patienten auch gleich darauf hinweisen, dass die Krankenkasse das wahrscheinlich nicht sofort bezahlt, sind wir eigentlich auch da safe. Das begründet man dann ordentlich, belegt das mit den Daten und dann wird das eigentlich auch danach erstattet. Und irgendwann kann man das dann eigentlich schon mit einem Standardbrief beantworten. Das geht eigentlich ziemlich gut.
Wenn der Testosteronmangel jetzt behandelt wird, dann beeinflusst das ja dann in der Regel nicht nur die Blutwerte, sondern auch die genannten Begleiterscheinungen oder eventuell bestehende Begleiterkrankungen. Worauf sollte man denn dann als Hausärztin oder Hausarzt besonders achten?
Also der typische Problempatient, wo man immer versucht, ihn zur Änderung seines Lifestyles zu bewegen, ist ja der Typ-2-Diabetiker, der einfach für sein Gewicht zu klein ist und den wir immer motivieren wollen, früh aufzustehen, Sport zu machen, anders zu essen, Muskel aufzubauen. Und der das aber aufgrund seines zusätzlichen Mangels an Testosteron einfach nicht ordentlich hinbekommt. Wenn Sie eben einen Mangel an Antrieb haben, dann werden Sie nicht morgens um 6 Uhr aufstehen und dann laufen gehen. Wenn Sie dann auch noch laufen gehen, aber nichts sehen, dann funktioniert das auch nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Patient natürlich mehr Antrieb hat und wir müssen dafür sorgen, dass er von diesem Antrieb, den er aufbringt, auch etwas hat. So, und wenn wir dann dadurch, dass wir ihm Testosteron zur Verfügung stellen, in der Weise, wie er das dann eben braucht und auch in der notwendigen Menge, dann kommt er auf einmal leichter aus dem Bett, dann macht er Sport, dann baut er Muskeln auf, dann baut er Fett ab, dann geht die Waage auf einmal nach unten, dann merkt er, dass er vorankommt und dann haben wir so einen Circulus Vitiosus, der dann einfach auch uns zum Erfolg bringt. Und dann kommen wir auch voran. Deshalb ist das schon das Wichtige, worauf wir achten müssen. Aber wir dürfen dort nicht nur auf den Testosteronmangel achten. Der Patient mit 1,80 Körpergröße, 120 Kilogramm, der hat zum Beispiel auch ein Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, der schläft auch nicht gut. Und wenn wir das nicht abstellen, dann schießen wir mit unserem Testosteron zu kurz. Ja, dann müssen wir auch das andere Problem lösen, weil sonst bleibt er müde. Testosteron ist ein wichtiger Part, aber er ist eben ein Part von vielen, vielen Mitspielern.
Jetzt haben Sie Antrieb schon genannt als Faktor, der den Teufelskreis durchbrechen kann. Was ist denn mit so psychischen Symptomen, die bei einem Testosteronmangel auch auftreten können, wie zum Beispiel Depressionen?
Ja, der Testosteronmangel kann auch Depressionen verursachen. Und das ist vielleicht einer von 10 Patienten, also es ist nicht sehr häufig, aber der Patient, bei dem der Testosteronmangel die Ursache ist für seine Depression, der wird sehr dankbar darauf reagieren. Und deshalb sollte man daran denken. Das sind häufig dann auch Patienten, die andere Antidepressiva schon bekommen haben, die ganz unglücklich sind, dass nichts ordentlich greift. Aber wenn man dann Testosteron substituiert und das die Ursache ist, dann sind das sehr, sehr dankbare Patienten, weil die innerhalb von kurzer Zeit eine Veränderung bemerken.
Wie ist denn Ihre eigene Erfahrung eigentlich? Gibt es weitere Umstände, die man in der Hausarztpraxis berücksichtigen muss bei Patienten mit einer Testosterontherapie?
Man muss darauf achten, dass das Testosteron eben das, was ich eben schon sagte, ein Teil von vielen ist. Also gerade bei den adipösen Patienten, Schlafapnoe ist etwas, was man abklären muss. Man muss den Schilddrüsenhormonmangel abgeklärt haben. Man muss dafür sorgen, dass die Patienten auch beim Diabetes dann gut eingestellt sind und dann greift so alles ineinander und dann kommen wir auch voran. Was man auch bedenken muss, es gibt viele Patienten, die andere Erkrankungen haben, die einen Testosteronmangel machen. Das sind zum Beispiel die niereninsuffizienten Patienten, gerade bei Grad 4 oder Grad 5. Auch viele Patienten, die beim Nephrologen in Behandlung sind, die auch Medikamente gegen ihre Anämie bekommen, die aber nicht substituiert werden. Und das sind die Patienten, die wir rausfischen müssen und die wir dann substituieren müssen, weil die natürlich besonders vom Testosteron profitieren. Denn Testosteron vermehrt ja auch die Anzahl der roten Blutkörperchen. Wenn wir jetzt mal bedenken, warum wurde denn gedopt? Es wurde gedopt, weil man mehr rote Blutkörperchen haben wollte als Radfahrer und weil man mehr Muskelmasse haben wollte. So, und diese positiven Effekte des Testosterons, die können wir uns ja zunutze machen bei einem Patienten, der eine chronische renale Anämie hat, indem wir einfach dafür sorgen, dass er leistungsfähiger ist, weil er eben genügend rote Blutkörperchen hat. Und dann hat er auch mehr Lebensqualität. Denn das ist ja das Wichtige für den Patienten.
Wo wir jetzt gerade schon von Blut sprechen, wie verhält es sich denn eigentlich mit kardiovaskulären Erkrankungen?
Ja, es gab ja früher die Meinung, dass Testosteron vermehrt zu Herzinfarkten führt. Das ist aber nun also durch mehrere Studien, unter anderem durch die Traverse-Studie von 2023 nun widerlegt worden. Testosteron macht keine schweren kardiovaskulären Ereignisse. Und dieses ist immer so eine Mär, an der gerne festgehalten wird. Und es gibt ja auch neuere Daten noch aus den Vereinigten Staaten, die einfach positive Effekte gezeigt haben. Und es ist ja natürlich so, wenn ein Patient agiler wird, wenn ein Patient mehr macht, dann hat er davon natürlich mehr Vorteile. Und das ist ja gerade das, was wir wollen, um das kardiovaskuläre Risiko zu vermindern. Und das größte Risiko, was wir heutzutage in der Hausarztpraxis haben, ist einfach der übergewichtige, immobile Patient, der natürlich dann leicht ein Diabetes bekommt, der eine KHK bekommt. Und gerade da hat Testosteron einen positiven Einfluss. Und Testosteron macht kein Vorhofflimmern und macht auch keinen Schlaganfall.
Dann kommen wir noch zu einem anderen Organ, das natürlich auch durch eine Testosterontherapie beeinflusst wird, nämlich die Prostata. Was ist denn hier zu beachten?
Das Prostatakarzinom wächst durch Testosteron. Das stimmt. Aber Testosteron macht per se kein Prostatakarzinom. Das ist das, was man wissen muss. Natürlich sollte man als Hausarzt von einem Patienten, der ein Prostatakarzinom hat, die Finger lassen und ihn nicht mit Testosteron behandeln. Genauso sollte man das auch machen mit einem Patienten, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Das ist keine Hausarztmedizin, das gehört in die Hand eines Spezialisten. Aber wenn ein Patient einen Testosteronmangel hat, dann kann das so weit gehen, dass wir beim PSA, was ein guter Vorhersagewert für das Prostatakarzinom ist, falsch negative Werte haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unter der Testosterontherapie das PSA regelmäßig kontrollieren. Hat ein Patient einen Testosteronmangel, bekommt Testosteron, dann würde das PSA ansteigen. Das heißt, wir würden dieses Karzinom, was wir vorher nicht entdecken konnten, viel, viel früher entdecken, als wir das normal tun. Und wir sind dann eher einen Schritt voraus als einen Schritt danach. Wenn man sich gut und zwar leitliniengerecht um die Nachsorge kümmert oder um die Kontrolle unter Testosterontherapie kümmert, dann findet man eher Prostatakarzinome und man übersieht sie nicht. Das ist der große Vorteil einer guten Therapie.
Vielen Dank, Dr. Sandmann, für diesen Einblick. Zum Abschluss noch eine Frage. Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben zu diesem Thema?
Der Testosteronmangel ist in der Praxis gerade mit älteren Patienten ein häufiges Symptom. Ein Symptom, was den Patienten Lebensqualität nimmt, was wir gut behandeln können, was aber einem nicht ins Auge springt. Danach muss man so ein bisschen suchen, da muss man so ein bisschen sensibel sein. Und wenn man sich mit Testosteronmangel beschäftigt, dann wird man viel, viel mehr Patienten finden. Das ist ähnlich mit dem Schlafapnoe-Syndrom. Wenn man diese beiden Sachen zum Beispiel mal versucht, mehr zu finden, dann findet man auf einmal ganz, ganz viele Patienten, denen man helfen kann. Und beide Erkrankungen sind auch häufig kombiniert. Risikopatienten sind unsere adipösen Patienten, Patienten mit einem metabolischen Syndrom, die Diabetiker, Niereninsuffiziente Patienten, aber auch die COPD-Patienten oder die Patienten, die Opioide als chronische Schmerzpatienten bekommen, auch die sind sehr anfällig dafür, einen Testosteronmangel zu haben. Wenn man die therapiert, weil sie eben so vielfältige Symptome haben, dann profitieren diese Patienten enorm davon. Und deshalb finde ich, dass es unser Auftrag ist, das auch zu tun. Der Hausarzt und die Hausärztin können Testosteron verschreiben und sie können, wenn sie eine ordentliche Diagnostik machen, so wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn sie unter der Therapie eine gute Dokumentation machen und sich an ein paar Dinge halten, dann können sie das auch risikolos tun und dann ist die Testosterontherapie ein sehr wichtiges und auch sehr erfreuliches Tool in der Hausarztmedizin, wo man mal was Neues macht und sagt, ich komme da voran, ich sehe, dass die Patienten und ich davon profitieren. Die Therapie von Testosteron erhöht nicht das Risiko auf eine KHK, auf einen Herzinfarkt oder auf ein Prostatakarzinom. Und ich bin sowieso der Meinung, die Vorsorgeuntersuchung oder die Früherkennungsuntersuchung sind sowieso etwas, was typische Hausarztmedizin ist. Die wird dann jetzt ja nur dadurch ergänzt, dass wir auch eben Testosterontherapie machen, genauso wie wir Therapie der Schilddrüsenunterfunktion ja selbstverständlich machen können. Und insofern sollten wir uns da mal mehr zutrauen, weil das ist eigentlich meiner Meinung nach die typische Expertise des Hausärztes, dass er über den Tellerrand hinausblicken kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Sandmann, für diese Zusammenfassung und auch für den Einblick in die Möglichkeiten einer Testosterontherapie.
Ich danke Ihnen auch.
Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.